Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die nächste Runde Fasnacht und Fetzer landet in eurem Podcatcher. Ich bin Christoph Fetzer und hier ist Oliver Fasnacht. Servus, Fasnacht.
Servus, Fetzer. Hallo an alle.
Der Mann, der sich die Nächte momentan um die Ohren schlägt. Alles im Dienste des Tennissports.
Natürlich. Aber ich bin ja Nachtmensch, dann passt das schon ganz gut. Ja. Es ist alles besser, als um 6 Uhr aufzustehen.
So ist es.
Das wäre bei dir genau andersrum.
Ich bin auch eher Nachtmensch und das mit dem 6er aufstehen.
Also, ist nicht, okay.
Ja. Ist schon hart. Also ich habe meine Zeit lang habe ich ja Lauftraining ein bisschen intensiver gemacht und dann halt mir gedacht, wunder was, da stehe ich um 5:30 oder 6 Uhr auf und gehe da zum Laufen und dann geht das mit der Arbeit los. Habe ich dann auch gemacht, aber meistens habe ich dann unterwegs immer so einen Schulfreund oder was getroffen, Handwerker, der glaube ich schon eine Stunde oder so auf war und das für den war das der normale Tagesablauf.
Ja, ja,
ich habe ganz schnell gedacht, so cool bist du jetzt auch nicht, dass du vor der Arbeit um 6 noch zum Laufen gehst.
Für manche Menschen nicht durchgezogen, ist
das,
oder?
Doch, das habe ich. Das in dem Fall habe ich das durchgezogen, doch.
Ja. Echt? Wie lang?
Aber nicht lang. Ein halbes Jahr habe ich, glaube ich, trainiert, aber nicht jedes Mal um 6 aufgestanden natürlich.
Ja. Wie weiß, Alfons Schubeck läuft angeblich immer nachts, ne?
Habe ich noch nicht gehört, aber ja.
Kann doch sein. Ich glaube, dass der immer auch nachts trainiert und immer wieder auch nachts mal läuft. So. Ich meine, irgendwo gehört und von ihm gelesen zu haben, dass er auch mal nachts um 3 oder um 4 nochmal so seine ersten Läufe macht oder so. Weil er ja sonst durch seinen Job auch nicht so früh dazu kommt, sagt er.
Ja.
Ist was Wahres dran. Hat er recht. Aber wir sind jetzt schon privat, ne? Ist das nicht eigentlich verboten?
Nee, wir plaudern nachher wieder noch ein bisschen, aber ich meine, so ein bisschen einplaudern kann man sich ja vorher. Also
ja, bevor es offiziell losgeht, dürfen wir auch schon. Nicht erst nachher.
Nee, völlig in Ordnung.
Okay.
Aber wir können, bevor wir anfangen mit den 30 Minuten, können wir auch noch einen Post auf www.checkpot.fm vielleicht nochmal aufgreifen.
Gerne. Weil
wir haben vergangene Woche ja über Phelps diskutiert. Oder die Diskussion war, wer ist der größte Sommer-Olympionik aller Zeiten und ja, ich habe dann gesagt, mein Gott, Phelps hat mehrere Möglichkeiten beim Schwimmen und dann kam die Nachfrage von Georg, ob das nicht vielleicht sogar die größere Leistung ist, eben in verschiedenen Disziplinen zu starten, verschiedene Techniken zu beherrschen und natürlich auch wenig Regenerationszeit zu haben. Kann schon sein, ich bin jetzt nicht so der Überschwimmexperte, ich weiß bloß seit kurzem, dass wohl Brustschwimmen die technisch anspruchsvollste Disziplin ist und Phelps ist ja jetzt kein Brustschwimmer, sondern das ist halt Freistil, Lagen und Schmetterling. Aber vielleicht, wenn sich jemand auskennt im Schwimmen, kann er gerne da nochmal eben auch in den Kommentaren antworten und vielleicht das auch uns ein bisschen näher erklären. Ich weiß nicht, ob du jetzt der absolute Freak bist, was Schwimmen anbelangt.
Nein, bin ich nicht. Hm. Ich kann es mir auch nur herleiten, dass es sicherlich unterschiedliche Techniken gibt, unterschiedliche Atemtechniken und unterschiedliche Wendetechniken gibt. Und wenn du mehrere unterschiedliche beherrschst und so gut beherrschst, dann ist es natürlich, was die Technik, was das angeht, auf jeden Fall beeindruckend. Also so würde ich es mir herleiten, aber eine nähere professionelle Information habe ich dazu jetzt auch nicht. Deswegen gut, dass du aufrufst, bevor wir Quatsch erzählen, ne?
Genau. Wir können immer nur so weit einsteigen, wie wir halt können. Und aber klar, wenn es da jemand gibt, der das gerne erklären will, darf er das auf jeden Fall, dann haben wir alle was davon.
Genau. Und dann können wir auch noch aufnehmen, was, wie heißt der, Lee Hauke, ne?
Genau,
ja. Auch uns geschrieben hat, vielen Dank dafür auch. Ja, das ist jetzt die Geschichte natürlich. Kapitelmarken wird es nicht geben, weil wir nicht wollen, dass ihr sozusagen wisst, was passiert, weil wir auch nicht wissen, was passiert.
Genau.
Und deswegen gibt es keine Kapitelmarken. Und zweimal in der Woche, so leid es uns tut, aber im Moment, also vielleicht mal irgendwann im Rentenalter, Christoph, dass wir uns das überlegen könnten.
Dauert ja noch ewig bei beiden.
Wenn wir sowieso nicht wissen, sozusagen, wohin, dann sagen wir, komm, machen wir jeden Tag einen Podcast. Aber im Moment werden wir es zeitlich nicht hinbekommen. Vielleicht mal, das ist ja so, wir haben ja jetzt auch relativ unregelmäßig, und das bleibt auch dabei, wir werden unregelmäßig unsere Sendung, unsere Podcasts veröffentlichen. Wir können nicht auf einen Tag gehen, auch hier bleiben wir überraschend. Aber vielleicht machen wir wirklich mal überraschend 2 in einer Woche. Das kann alles mal passieren, aber es wird sicherlich nicht als Regel möglich sein. Trotzdem danke für die Anregung.
Jo, und okay. Was in den 30 Minuten passiert, Ja, mein Gott, es ist halt einfach so, wie es ist. Wir starten die 30 Minuten, wir diskutieren. Manchmal ist es länger, manchmal kürzer. Und wir bringen die Themen unter, die wir unterbringen wollen oder die wir unterbringen können. Und
Die
dann,
meisten bringen wir gar nicht unter, ne?
genau,
Wenn
nee,
man
aber
daran
dann,
denkt.
aber, also, es ist ja, also ich meine, es macht uns ja beiden Spaß. Wir investieren da ein bisschen Zeit. Wir verfolgen diese Themen sowieso, aber ich muss mich in manche einfach echt nochmal, wenn ich schnapp irgendwas auf und dann schaue ich es mir halt nochmal genauer an. Das ist für mich dann auch eine Bereicherung selber, wenn man sich halt in verschiedene Themen auch nochmal einarbeitet. Auch jetzt über Fußball und Eishockey hinaus. Ja, und dann sprechen wir halt drüber und das, was rauskommt, dürft ihr euch anhören und dürft ihr uns gerne Rückmeldung geben, jederzeit, sofern sie halt sachlich ist. Die Kritik ist auch in Ordnung, aber sachlich halt. Aber haben wir
Genau,
alles schon mal
aber es hat
gesprochen.
sich ja ganz gut
Ja,
eingespielt jetzt,
super.
finde ich. Weil sonst weiß ja auch jeder, dass wir darauf nicht antworten und nicht darauf eingehen. So
Genau,
gesehen
so ist
ist
es.
ganz gut. Ja, und dazu diesen, zu diesen, hat den Eindruck, dass wir dann auch extra, um noch möglichst viele Themen anzusprechen, die alle reinpacken, es ist genau andersrum. Es ist genau so, dass wir eigentlich eher sogar ganz viele Themen, wie man dann am Ende feststellen kann, falls ihr das dann noch hören wollt, nach den 30 Minuten, ist ja so, dass wir darüber lamentieren, was wir alles nicht untergebracht haben. Und da wird man dann auch, ach so, da dürfen wir nicht mehr inhaltlich werden. Aber es gibt dann ganz viele Dinge. Und mal sind die Themen länger und das ist auch witzig, ne? Weil zum Beispiel mal lang beobachtet, die Geschichte mit Schweinsteiger, da hieß es dann viel zu langer Teil mit Schweinsteiger. Jetzt ist es so bei Lehauke, er, du, sie sagt, jetzt dann doch zu wenig Zeit für bestimmte Themen. Und daran sieht man eben auch, es ist spannend, es ist so, dass jeder unterschiedliche Dinge gerne hört und sicherlich auch eine andere Herangehensweise hat. Und deswegen werden wir weder das eine noch das andere versprechen, sondern wir lassen es laufen und zwar gleich jetzt, falls du nicht noch was sagen möchtest.
Nee, 30 Minuten Sport und du darfst natürlich wieder den Countdown
Ich
runterzählen.
darf wieder?
Fasnacht, du darfst,
Okay,
ja.
pass auf. So, das ist die Uhr. Und dann geht's jetzt los. Dann geht's jetzt los mit 5, 4, 3, 2, 1 und los.
Magst du anfangen?
Klick hat's gemacht bei mir. Ich schaue gerade live in diesem Moment, da wir aufnehmen, Donnerstag Nacht 23:19 Uhr. Julia Görges gegen Venus Williams. Hätte so schön sein können. Sie ist eigentlich auch eine, aus meiner Sicht, die eigentlich mit am coolsten wäre von allen deutschen Damen. Also Angelique Kerber hat sich inzwischen tatsächlich abgesetzt. Sie ist die auch in Deutschland unantastbare. Das muss man einfach so sagen, weil sie inzwischen ja nicht nur weiß, wie man gewinnt, sondern auch weiß, wie man schwierige Spiele eben umdrehen kann und einfach auch einen unglaublichen Willen und ein enormes Selbstvertrauen hat. Die Kraft spielt eine eigene Rolle. Ob die reicht in diesen 2 Wochen US Open, wird man sehen. Aber ansonsten von den Anlagen her finde ich, neben Mona Bartel, die lange auch krank war und sehr viel Pech hatte, aber einen tollen Hebel hätte, eine gute Größe, eine gute Art Tennis zu spielen, aber das leider noch nie so richtig dauerhaft auf den Platz gebracht hat, aus unterschiedlichen Gründen, ist für mich Julia Görges eine, der man eigentlich auch zutrauen könnte, die recht relativ cool rangeht an die Sache, nicht so Nervenflattern hat. Das heißt, sie spielt einfach gut oder sie spielt nicht gut. Heute spielt sie nicht so gut, hat aber immer noch die Möglichkeit, ist jetzt auf 3-5 im zweiten Satz vielleicht leicht ran, aber die Venus spielt heute einfach auch besser. So, das ist das, was ich leider erkenne, aber das sollte nur ein kurzer Ausflug sein. Jetzt bist du dran.
Aber wir können ja gleich bei den News Open bleiben. Wenn du die ESO verfolgst, kannst du, glaube ich, schon uns auch noch ein bisschen was erzählen, was da so abgegangen ist jetzt in den ersten Tagen und was du glaubst, was abgehen wird. Zu Görges kann ich ehrlich gesagt wenig sagen. Ich schaue natürlich schon ab und zu Tennis. Ich merke dann auch oft bei den Deutschen, habe ich irgendwie so ein Gefühl dafür. Also ich habe Petschner mal gesehen in München live und da habe ich mir nach 5 Minuten gedacht, auch wenn ich jetzt kein Tennis-Spezialist bin, hey, mit der Körpersprache wirst du nie irgendwo in einer Sportart unter die Besten der Welt kommen. Also auch nicht natürlich mit der Körpersprache, aber mit der Einstellung, die hinter der Körpersprache irgendwie steckt. Bei Görges kann ich dir natürlich nicht sagen, woran es liegt, aber vielleicht kannst du uns so zumindest ein bisschen abholen, was bei den US Open bis jetzt los war und was du denkst,
Also,
was noch passieren wird.
hatte ich eigentlich gar nicht vor. Ich wollte eigentlich von den US Open was anderes
Ja,
erzählen
okay,
und
dann.
werde das jetzt auch tun. Ja gut, was abgeht bei den US Open, wir sind in der ersten Woche. Ich habe gestern das Vergnügen gehabt, Mittwochnacht, 4:48 Uhr, Ortszeit 22 Uhr, 38, Ortszeit 22:38 Uhr, zum ersten Mal, das Dach wurde geschlossen. Das Arthur Ashe Stadium hat in diesem Jahr ein Dach. Im letzten Jahr war schon die Konstruktion zu erkennen. Das heißt, im letzten Jahr gab es schon ganz spezielle Lichtschattenspiele. Jetzt in diesem Jahr ist das Dach nun also installiert, komplett. Es fährt zu in knappen 7 Minuten und das war gestern der Moment im Spiel von Nadal gegen Andreas Seppi, den Südtiroler. bei 3-3 im zweiten Satz. Und das war ein tennishistorischer, ein Grand Slam-historischer, ein sporthistorischer Moment gestern, den wir da erleben durften und den wir bei Eurosport auch übertragen haben. Dach geschlossen ist jetzt auch, weil es eben heute regnet, wobei, wenn unter dem geschlossenen Dach gespielt wird, dann muss es auch beendet werden unter dem geschlossenen Dach. Das wird jetzt passieren hier zwischen Gerges und Venus Williams. Das war einmal schon zu, und zwar als Phil Collins am Montag die Night Session eröffnete mit einem wirklich tollen Live-Auftritt. Und es war auch schon mal zu, da durften die ganz Großen mal, ich glaube Nadal durfte mal ein paar Bälle zum Beispiel schlagen, ein bisschen trainiert, wurde zum Teil vom einen oder anderen auch unter dem geschlossenen Dach. Aber die Situation ist natürlich eine ganz neue. Das Ding hat $150 Millionen gekostet und ja, ist einfach beeindruckend, wie der amerikanische Tennisverband ausbaut, diese Anlage. Der alte Grandstand ist jetzt ein Trainingsplatz, wird abgerissen. Ein neuer Grandstand ist erstellt worden, neuer drittgrößter Platz. Wunderschön, traumhaft schön. Dann werden sie den Armstrong, der früher lange Zeit der Center Court war, bis 1996 inklusive, den werden sie abreißen und bis 2018 bekommt dann auch der Armstrong ein neues Gesicht, unten auch ein Dach. Ich habe gestern in meinem Kommentar gesagt, dass die Verantwortlichen des französischen Tennisverbandes, die eigentlich müssten die Tag und Nacht nur heulen, wenn sie durch die Anlage in Flushing Meadows gehen, weil eben in Frankreich, in Paris, da am Port Auteuil das nicht so ist, die Chance sich zu erweitern, noch mehr Platz zu haben. Das Dach kommt und kommt nicht, Interessenverbände, die dagegen sind, die Politik, die ihre Zusagen nicht hält und so weiter. Also die USTA macht da einen super Job und das ist jetzt halt die Garantie, dass man spielen kann, zumindest diese Center Court Matches. Schon was sehr Besonderes, ist dadurch natürlich auch deutlich kühler, weil es eine Klimatisierung gibt in der Halle, was gestern sicherlich auch deutlicher Unterschied war zu der Schwüle, die wir sonst die Woche hatten bisher bei den US Open.
Ich habe gerade nochmal nachgelesen, 5:42 dauert es, bis es zu ist. Also es geht echt flott.
Sehr schnell, ja.
Dann ist natürlich, die eine Folge ist, der Boden wird nicht nass. Das ist mir klar, weil der Regen nicht reinkommt. Ändert sich denn sonst noch was, wenn das Dach zu ist? Also klar, die Luftverhältnisse ändert sich da der Court auch? Oder hat es sonst noch irgendwelche Einflüsse auf die Spieler?
Also es ist natürlich so, dass diese Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass manchmal die Bälle recht schwer sind. Also dass man zum Teil auch, wenn einer jetzt richtig drauf brettert und ein sehr riskantes Spiel hat, dann hilft ihm manchmal, schwere Bälle sind hilfreich, weil man ein bisschen mehr Power geben kann und trotzdem nicht die Gefahr läuft, die Balance auszuschlagen. Das sind jetzt alles neue Erfahrungen, auch für alle Spielerinnen und Spieler, die jetzt da im Wettbewerb sich dieser Situation stellen müssen. Ich gehe davon aus, dass alles ein bisschen mehr planbar ist. Man muss halt aufpassen, während eines Matches, wenn in hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze draußen gespielt wird, zunächst sind die Schläger anders bespannt, nämlich etwas härter bespannt, als wenn man jetzt zum Beispiel in der Situation Trockenheit und normale Temperaturen spielt. Das heißt, auch da muss man sich darauf einstellen in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, der Center Court ist sowieso, das Arthur Ashe Stadium ist sowieso ein bisschen, der Belag ein bisschen langsamer spielt er sich als zum Beispiel die Außenplätze. Das hat man jetzt von mehreren Akteuren schon gehört. Das wird sich auch, denke ich, auf so einen Medium-Bereich einstellen. Kann aber durchaus auch mal sein, dass der Belag dann ein bisschen schneller wird, weil wir eben eine andere Luftsituation haben. Das sind Dinge, die man noch nicht definitiv sagen kann, weil auch die Frage ist, wie diese Zirkulation und auch diese Klimazirkulation, diese Klimaautomat, also Klimaanlage, die da natürlich oder Klimatisierung, die dann eben eintritt und aktiviert wird, wie sich das auswirkt, muss man jetzt erstmal abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall viel planbarer ist und vielleicht, sagen wir mal, vielleicht sogar noch eventuell ein Tick schneller als unter dem geöffneten Dach auf dem Arthur Ashe jedenfalls. Aber das muss man jetzt abwarten. Also sicher ist, es ist angenehmer, wobei Simona Halep hat heute oder hat auch unter dem Dach schon gespielt. Und die hat gemeint, dass sie es tatsächlich auch so eine Art Klima gespürt hat unten auf dem Platz. Und du weißt ja, wie es ist. Die einen vertragen es, die anderen vertragen es nicht. Ich vertrage zum Beispiel super Klimaanlagen, aber ich kenne ganz viele Kollegen auch, die hassen das, wenn die Klimaanlage im Studio eingestellt ist, weil sie sofort krank werden oder irgendwie Probleme haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also muss man jetzt abwarten. Ist auch halt ein neuer Aspekt, der dazukommt.
Ich mache es im Hotel zumindest immer aus, die Klimaanlage, weil ich das nicht mag, wenn mir irgendwas sonst Knack reinzieht, sowas Kühles. Das packe ich nicht, also es ist eher sowas Psychologisches. Aber dazu mehr, nachdem die 30 Minuten abgelaufen sind.
Genau. Das war der Teil 1 zum Tennis. Ich habe nachher vielleicht noch was, aber okay. Das wäre jetzt sozusagen, ich bin finito.
Gut. Sollen wir in den USA bleiben, aber die Sportart wechseln.
Was immer du willst.
National Football League. Du bist ja auch einer, der schaut extrem viel American Football, glaube ich, einmal im Jahr in den Super Bowl.
Ja, wahnsinnig. Ja.
Nur die Halbzeitshow. Aber die Saison hat noch nicht angefangen. Aber ich finde, es gibt ein sehr interessantes Thema. Und ich habe mir eigentlich gedacht, weil ich ja die US-Sportarten schon so verfolgt, habe ich mir irgendwann gedacht, wow, cool, das nehmen wir mit. Und dann ist das irgendwie was, was sich hier noch gar nicht in Europa, noch gar nicht so rumgesprochen hat. Und dann haben wir das Thema, aber mittlerweile ist es auch in Europa und in Deutschland riesengroß, ein süddeutscher Artikel und was weiß ich. Colin Kaepernick, der Quarterback der San Francisco 49ers, der sich bei den Nationalhymnen in den Preseason-Spielen geweigert hat aufzustehen, weil er eben gesagt hat, I'm not going to stand up to show pride in a flag for a country that oppresses black people and people of color. Also eine politische Aussage von Colin Kaepernick, dem Quarterback der San Francisco 49ers, großes Team mit großer Tradition und natürlich eine Geschichte, die jetzt unglaublich hohe Wellen schlägt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auf sowas gewartet, dass sowas mal wieder passiert. Ich muss sagen, klar, es wird jetzt einiges auf ihn einprasseln. Donald Trump hat sich natürlich auch schon geäußert und hat gesagt, er soll sich halt dann ein anderes Land suchen. Solche Späße. Aber das hat mir in letzter Zeit irgendwie gefehlt. Sportler, die auch ihre Bekanntheit nutzen, um sich politisch zu positionieren. Und ja, da, wenn es gut läuft in dem Fall, natürlich auch ja, auf dieses Problem weiterhin aufmerksam machen. Es gab so ein bisschen was in die Richtung, geht natürlich um die Diskriminierung von schwarzen Menschen in den USA. Es gab beim Basketball schon so letzte Saison, glaube ich, so ein bisschen was bei den Golden State Warriors, glaube ich, die T-Shirts getragen haben vor dem Spiel und da eben auf diese Gewalt gegen schwarze Menschen aufmerksam gemacht haben. Ja, und wenn man halt weit zurückblickt in der Geschichte des Sports, Muhammad Ali ist natürlich ein großes Beispiel in den 60er Jahren, der den Kriegsdienst verweigert hat und dann die erhobene schwarze Faust bei den Olympischen Spielen Ende 60er, Mexico City, glaube ich, 68. Also politisches Handeln von Sportlern. Nochmal, ich find's gut, dass er sich's traut, weil es ist natürlich für Colin Kaepernick jetzt eine Geschichte, die an ihm haften bleiben wird. Es wird immer heißen, das ist doch der damals. Und ja, es gibt natürlich auch nicht nur Leute, die es gut finden, was sie gemacht haben, sondern teilweise werden schon von Fans seine Trikots verbrannt. Also da musst du natürlich Mut haben, musst dir auch bewusst sein, was die Konsequenzen sind. Ich glaube, er ist es. Und deswegen muss ich sagen, Hut ab.
Ist es nicht aber auch so, dass er, weil während du jetzt gerade erzählt hast, habe ich versucht mal ein bisschen reinzulesen und zu recherchieren, kannst du vielleicht einordnen, er hat so seinen Stammplatz verloren in der vergangenen Saison, richtig? Er war einer der sicher irgendwie der lange Zeit so eine Art Aushängeschild, der sicherlich auch war und einer der Top-Spieler. Und jetzt hat er seinen Stammplatz verloren. Siehst du da in irgendeiner Art und Weise eine Kausalität für dieses jetzige politische Statement, während er vielleicht sportlich momentan nicht so komplett im Fokus steht?
Du meinst, dass er sich mit dieser Aktion dann wieder ins Rampenlicht bringt? Oder
er wird sich damit nicht wieder einen Stammplatz sichern, sicherlich, aber dass er sich auf jeden Fall in Gespräch hält und mehr oder weniger, ja, ich meine, warum macht das jetzt?
Ja.
Das hätte er ja auch schon viel früher machen können.
Ja, wobei jetzt das Thema natürlich wieder präsenter ist. Also
Ist das Thema nicht immer präsent in den USA?
Aber ich glaube, wenn es tatsächlich auch mal längere Zeit auch in den Nachrichten ist, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, in Deutschland, dann hat man, glaube ich, da schon für die Geschichte eine höhere Aufmerksamkeit und auch mehr Interesse dafür. Ich weiß es nicht, ob es auch damit zusammenhängt. Oder ich kann die Frage nicht beantworten, warum man es jetzt macht. Okay. Ich kann dir nur zu Colin Kaepernick noch sagen, dass er sehr erfolgreich war auf seiner Position. Einmal das Championship-Game gewonnen, dann Super Bowl verloren mit den 49ers gegen die Ravens, ganz knapp auch. Und dann nochmal bis ins Championship-Game, also ins Halbfinale sozusagen, ein Spiel vor dem Super Bowl vorgedrungen und dann gegen die Seahawks verloren. Ein Spieler, der in der Zeit dann unglaublich viel gelaufen ist selber als Quarterback. Also normalerweise passt der Quarterback ja nach vorne. Klar, man kann immer laufen, aber er hat Rekorde für die meisten Yards in einem Regular-Season-Spiel und auch in einem Playoff-Spiel aufgebaut und aufgestellt. ja,
Das
ziemlich
ist die
groß.
Vergangenheit. Das ist ja,
Genau.
ne, also das
Das
ist
ist, also das,
sozusagen die Info zur Vergangenheit.
genau.
Jetzt haben wir die Situation, er hat seinen
Die,
Stammplatz verloren. Dann gab
genau.
es wohl ein Trade-Problem, habe ich gelesen. Und jetzt hat er, also diese Äußerung, wenn ich abschließend sagen darf, dass ich grundsätzlich sehr zweifelhaft finde, wenn sich Sportler politisch äußern, weil ich häufig denke, dass das Gleiche gilt übrigens für alle, auch egal wen, auch im Medienbereich, wenn Menschen meinen, sie müssen zu allem ihr Statement, politisches Statement auf Twitter oder Facebook abgeben. Ich meine, dass manchmal der Hintergrund fehlt, um sinnvolle Aussagen zu tätigen. Und ich finde es dann auch ein bisschen zweifelhaft, wenn man auf der einen Seite feiert, dass einer das macht, auf der anderen Seite aber den Sportlern sozusagen mehr oder weniger sagt, naja, bei Olympischen Spielen, es sind ja nun nicht die Sportler, die Statements abgeben müssen, sondern es ist eine Frage der Politik und man darf das dann von Sportlern nicht erwarten. Ich weiß nicht, bei dir ist es, glaube ich, schon so, dass du da mit einer Zunge sprichst, aber es gibt auch viele, die da mit zwei Zungen sprechen.
Blaine Gabbert ist übrigens der Mann, an den Colin Kaepernick jetzt seinen Stammplatz verloren hat. Also er hatte selber ein bisschen Glück, um das vielleicht sportlich auch nochmal ganz kurz einzuordnen,
Nee, man
weil
muss dir
er,
eine gelbe Karte zeigen. Thema
ja,
ist lang genug besprochen jetzt.
Alex Smith war der Quarterback vor Colin Kaepernick, der hatte eine Gehirnerschütterung, deswegen ist Kaepernick erst auf die Position gekommen und jetzt ist Blaine Gabbert vor ihm, ja, der vorher nicht so viel
Nimmt er
gerissen
die
hat.
gelbe Karte einfach so an? Das ist ein Wahnsinn.
Und danke
Deine
Fasnacht für die
zweite, weißt du
Gelbe.
das?
Ja,
2-1 steht es in gelben.
alles klar.
Aber es ist völlig okay. Jetzt kommt nächster Teil. Und der nächste Teil wird eigentlich keine Schnellraterunde, sondern wird ein Schnellcheck, den ich mit dir gerne machen möchte, zu den Spielen der Fußball-Bundesliga. Jeweils einen Satz. Kriegen wir das hin?
Ob ich jetzt für alle meinen zusammenbringe, aber ich glaube schon, ja. Kann man machen.
Ja. Möchtest du anfangen oder ja, du fängst an, ich würde dann den eigenen Satz dann dranfügen
Machen wir
sozusagen.
abwechselnd praktisch, oder? Jeder immer ein
Kannst du
Spiel.
gerne machen, wenn du sie
Okay.
alle vor dir hast.
Bayern Bremen 6-0.
Ja, genau, jetzt sagst du. Achso, soll ich anfangen? Okay. Hätten auch 11 sein können. Hallo Tim Wiese. Aussage des Tages, Frank Baumann, Skripnik kann 8 Spiele in Folge nicht gewinnen, es gibt trotzdem keine Diskussion, finde ich Wahnsinn.
Hätten auch 11 sein können, gebe ich dir recht. Bayern nicht so anders als in der Vorsaison unter Pep Guardiola. Werder Bremen in der Defensive katastrophal, nicht aktiv nach vorne verteidigt, aber auch nicht wirklich gemauert, nicht gut gestanden.
Dir droht die gelbe, ne? Du bist bei mindestens schon 5 Sätzen.
Alles klar, war das ein Satz von dir? Bei mir war es nur ein Komma zwischen. Frankfurt Schalke
Aber
1-0.
bei mir war es ein Bindestrich. Ein Gedankenstrich. Frankfurt Schalke?
Ja, 1-0.
Frankfurt erstaunt mich. Das wäre jetzt fast der Satz. Komma. Schalke zunächst eher enttäuschend, kommt aber noch.
Frankfurt hat nicht im Pokal enttäuscht gegen Magdeburg, war aber jetzt gegen Schalke vor allem in der Anfangsphase sehr, sehr stark. Ich traue dem Kader trotzdem nicht so wirklich.
Falls du da ein großes Thema aus irgendeinem der Spiele hättest machen wollen, darfst du das natürlich trotzdem weiterhin. Ne? Das ist nur schnell, da will ich dir jetzt nichts wegnehmen.
Ist nett von dir, Fasnacht.
Augsburg-Wolfsburg.
Zu wenig gesehen davon. Wolfsburg kriegt, glaube ich, Probleme in dieser Saison, weil sie zu viele gute Spieler haben gehen lassen, wie in der Vorsaison.
Augsburg schwierige Saison, neuer Trainer, andere Ansprüche auch des Trainers, aber Wolfsburg zeigt mehr Reife im ersten Spiel. Trotzdem wird es nicht besser als 4-6.
HSV Ingolstadt 1-1.
Da der Riesenerfolg für Ingolstadt hätte, glaube ich, keiner gedacht, dass Ingolstadt einen Punkt in Hamburg holt, da die Hamburger zu den Teams zählen, die vielleicht positive Überraschungen schaffen können in dieser Saison.
Bobby Wood hat mich positiv überrascht. War ein Transfer, den man so machen kann, aber Erstliga-Erfahrung fehlt ja noch. Ich kann mir aber vorstellen, dass er jetzt bei dem HSV das auch in der ersten Liga zeigen kann, was er drauf hat. Köln-Darmstadt 2-0.
Bei Regen raus, bei Hagel wird gespielt.
Köln in der Offensive, das ist das, was ich verfolgen werde bei dieser Mannschaft in dieser Saison und ich erhoffe mehr als in der Vorsaison. Dortmund-Mainz.
Dortmund Mainz,
Ja.
2-1.
Ja. André Schürrle möchte ich da positiv herausheben, der, finde ich, ein sensationelles Spiel auf dem Flügel gemacht hat, an vielen guten Situationen beteiligt war. Und bei den Mainzern, würde ich sagen, dass sie zu viele wichtige Spiele haben gehen lassen.
Komma,
Aber
Komma,
es war dann am Ende doch noch knapp.
Punkt. Schürrle gutes Spiel, wird aber nicht so weitergehen. Götze großes Problem. Gedankenstrich. Mainz hat viele zum Teil noch nicht Bundesliga erfahrene Spieler zusammengekauft, die von den Positionen und von den Leistungen sicher das bieten, was die Verantwortlichen sich wünschen, aber sich erstmal finden müssen, Punkt.
Gladbach-Leverkusen 2-1, Gladbacher Umschaltspiel sehr, sehr stark bei Leverkusen, allerdings das Problem, dass man mit dem gegnerischen Umschaltspiel auch in dieser Saison nicht zurechtzukommen scheint.
Auch in dieser Saison gleiche Probleme wie in der vergangenen bei Herren Bellarabi und Co. Ihnen fehlt die Übersicht für den freien, mitlaufenden Mann. Zu viel Egoismus an falscher Stelle. Wird sich nicht ändern.
Hertha BSC Freiburg 2-1.
Freiburg knapp vom Punktgewinn, wäre aber unverdient gewesen.
Gleiches Problem wie in der Abstiegssaison. Späte Punktverluste darf man sich als kleinerer Verein wie Freiburg nicht leisten.
Hoffenheim-Leipzig. 2-2, Christoph.
Fetzer. Unterhaltsam, erfrischend von beiden Seiten. Ich könnte mir vorstellen, dass die so um Platz 10 rum, vielleicht sogar nach vorne, ein bisschen Tendenz mitspielen können.
Beide spielerisch stark, aber beide auch defensiv anfällig.
Schön. Das war wirklich knackig.
Ja. Und jetzt bist du dran.
Ja. Zu Beckenbauer. Ein, zwei Gedanken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da zu sehr ins Detail gehen können, aber es gibt jetzt Ermittlungen in der Schweizer Justiz wegen Geldwäsche und wegen Untreue. Ich muss bei dieser ganzen WM 2006, und das ist einfach nur etwas, was ich einfach mal loswerden möchte, sagen, dass es mich erstens überhaupt nicht, also es ist Wahnsinn, dass es mich überhaupt nicht überrascht hat damals, als die ersten Verdächtigungen aufkamen, sondern dass man das mittlerweile im Sport schon so, ja, auch so beckenbauerisch weglächelt. Ja, mei, ist halt so ungefähr. Ja. Und andererseits ist es nicht nur Wahnsinn, sondern es ist auch extrem, extrem traurig, was da alles falsch läuft. Aber mir fehlt da irgendwie die Empörungsstufe, die ich eigentlich erreichen müsste.
Ja, und wenn sie dir fehlt, fehlt sie mir erst recht. Weil du weißt ja, dass ich bei solchen Sachen doch noch eine andere Toleranzgrenze habe. Oder eine andere, was heißt Toleranzgrenze, aber ich bin da einfach vielleicht zum Teil nicht abgebrühter, aber es überrascht mich auch nicht. Warum sollte ausgerechnet Deutschland die WM ohne Zugeständnisse bekommen und ohne irgendwelche, ja, von mir aus auch ein finanzielles Nachhelfen an der richtigen Seite? Das macht die Grundproblematik nicht besser. Ich weiß schon, ich höre schon die Bedenkenträger, die sagen, Hülle Fasnacht, irgendwie ist doch unglaublich, wie ein Journalist das so hinnehmen kann. Ist mir wurscht, wie das ankommt, denn ich bleibe dabei, das ist eine Sache, die alle getroffen hat. Ich glaube, man bekommt heutzutage keine Großereignisse mehr im Sport. Und zwar im Sinne von FIFA-Vergabe, UEFA-Vergabe oder eben IOC-Vergabe, ohne nachhelfen zu müssen. Oder ohne mauscheln zu müssen oder ohne politische richtige Schritte gehen zu müssen oder eben interne Politik zu betreiben, etc., etc., etc. Deswegen ist weder der eine besser noch der andere schlechter, sondern das System ist krank.
Kein Widerspruch. Ne? Aber trotzdem, ja, eigentlich unglaublich und traurig, aber ja, wir berichten ja auch weiter drüber und wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen Teil des Systems. Und natürlich nicht des Betrugssystems, aber es gibt sicherlich in anderen Sparten deutlich mehr investigative Journalisten als im Sport, obwohl da wäre eigentlich viel genug da, wonach man forschen könnte
im Sport. Ja gut, und da würde ja jetzt auch wahrscheinlich wieder uns jemand entgegenhalten, habt ihr noch nie gehört, wie der und der über das und das berichtet? Wir sprechen jetzt ja von einem grundsätzlichen Problem, Medienproblem, nicht das eine oder zwei oder ein paar, darüber schreiben und sprechen. Thomas Kistner ist auch einer, der zum Beispiel immer sich mit dieser Problematik befasst hat, und ich habe ihn schon ein paar Mal auch mit ihm Interviews gemacht, und natürlich ist er sehr drin in der Materie, aber ich meine, es ist ein ähnlich wie das Problem zu sagen, müssen Sportler politische Aussagen machen, wenn es um Olympische Spiele geht, könnte man auch sagen, muss der Sport die politische Schräglage wiederherstellen. Und das funktioniert halt nun mal nicht. Und das siehst du auch an der Vergabe der Fußball-WM nach Doha, nach Katar, wo ich auch schon wieder provozierend vielleicht sagen muss, warum nicht, ja? Wo wir schon überall Fußballweltmeisterschaften und Olympische Spiele hatten, dann ist halt jetzt mal Katar dran. Das Problem ist nur, dass all das, was dort angeprangert wird, zu Recht auch durch Amnesty International und so weiter und diverse andere, die sicherlich auch politisch darauf hinweisen, dass dort Menschen zu Tode kommen, Tausende von Menschen auf den Baustellen zu Tode kommen. Es ist auch eine Frage der Politik. Die Politik muss das regeln. Und wenn ich das beobachte, dann muss ich sagen, es ist echt traurig und bitter, dass einfach dagegen nicht vorgegangen werden kann, dass man dagegen nichts tun kann. Ich hielte aber einen Boykott wiederum nicht für richtig, weil das wieder nur die Sportler treffen würde. Also ist immer wieder mal so, der Sportler ist eigentlich am kürzeren Hebel. Der Sport generell ist am kürzeren Hebel. Die Verquickung mit der Politik macht es noch schwieriger, weil dadurch Abhängigkeiten entstehen. Und die sind aber nur dadurch, dass man sagt, wir sind ständig kritisch und berichten immer nur kritisch darüber, leider auch nicht zu verändern. Man kann nur dadurch immer mehr nachbohren. Aber das müsste weltweit passieren. Es müsste eine massive Kampagne auch von Werbepartnern sein, die sagen, wir gehen da nicht rein, wir werden uns nicht zur Verfügung stellen. Wir werden keine Millionen an Werbegeldern in diese Veranstaltung reinpumpen. Sonst würde man, glaube ich, auch nie, kann man auch nichts verändern. Das ist so jetzt, sagen wir mal, in kurzen Gedanken etwas, was man sicherlich noch tiefergehender bedenken, ausdenken und ausformulieren könnte.
Ich, aus meiner Sicht, um vielleicht auf die großen Turniere nochmal kurz einzugehen, sollte die Zukunft sein, Turniere einfach in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Spielorten auszuführen. Dann hat man nicht den Fokus auf ein Land, dann ist so ein Turnier auch keine Marketingveranstaltung für dieses Land. Dann muss man nicht sinnlos Geld raushauen für Sportstätten, die danach nicht wieder gebraucht werden. Also nicht jetzt unbedingt, ja, es muss jetzt nur in Europa sein, ja, Paris, London, Berlin, Barcelona, Madrid und München, aber halt einfach das so ein bisschen zu verteilen. Die fliegen eh schon, die fliegen doch eben für ihren Marketing-Quatsch genug durch die Gegend, dann sollen sie bei den Turnieren auch noch fliegen und dann hast du nicht so diesen Fokus auf ein Land.
Ich möchte kurz sagen, also zu den Organisationen, die dagegen vorgehen, natürlich auch ganz wichtig, der Internationale Gewerkschaftsbund, der IGB, die da auch unglaublich viel durch den Bericht auch aufgebracht haben. Also wird da sehr gute, von vielen Seiten im Hinblick auf Doha, wird da sehr, sehr gute Aufklärungsarbeit betrieben, soweit es halt möglich ist. Aber nochmal, das ist eine großpolitische Geschichte. Und dein Vorschlag, ja, vielleicht tatsächlich, können wir vielleicht bedenken. Du meinst ja natürlich damit auch eine Ausweitung auf verschiedene Austragungsorte, was ja natürlich schwierig ist, ne? Weil du wirst es auch bei der EM, glaube ich, sehen, in wie vielen Ländern wird das sein, in 12?
Habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber...
Das gar nicht mehr, genau, auf jeden Fall diverse, ja, Austragungsorte. Das wird eine andere Stimmung sein, das wird eine ganz andere, ja, ganz andere Charakteristik haben. Muss man abwarten, wie das ist. Ich bin da eher skeptisch, muss ich ehrlich sagen. 13. Die Uhrzeit sagt uns 25:50.
Ich habe die Gelegenheit ergriffen, um zu googeln schnell 13 europäische Länder.
Sehr gut, sehr gut. Ich möchte schnell dich fragen, gibt es eine Sportart, fällt dir eine Sportart ein, vielleicht auch US-Sport, in der Beteiligte verletzt sind, behandelt werden können, egal wie lange, um dann wieder am Wettbewerb teilzunehmen, während der Wettbewerb hält, also nicht während es weitergeht. Eishockey kannst du dich ja in der Kabine auch 30 Minuten theoretisch behandeln lassen, kommst wieder zurück, bist halt in der Zeit ein Spieler weniger auf der Bank. Aber in der das Spiel dann auch nicht weiterläuft. Gibt's das im US-Sport zum Beispiel? Fällt dir was ein?
Die Behandlungen auf dem Feld, klar, weil da muss ja davon nicht gespielt, ja, werden. Aber sonst, wenn der Spieler runtergeht, fällt mir jetzt spontan nichts ein, ne?
Oder sagen wir mal, ja, okay. Ich sag dir was beim Tennis passiert ist. Court 13, gestern, Johanna Konta, Britin, gegen Svetlana Pironkova, ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin. 6-2, 5-6, Frau Konta serviert. Erster Aufschlag fehl, Satzball Pironkova. Kurz vor ihrem zweiten Aufschlag geht sie in die Knie, kann nicht mehr, wird kurzatmig, setzt sich auf die Knie, 3 Minuten später, also sie lässt sich Eis bringen, um runterzukühlen, das war gestern noch eben bei dieser extremen Hitze und Spüle. Spiel hält erstmal, das ist logisch, klar. Arzt wird angefordert, es ist ein Außenplatz, das heißt, es dauert ein bisschen, 4,5 Minuten später treffen die Ärzte ein. 7,5 Minuten später, oder nach 7,5 Minuten steht sie auf, geht zum Stuhl. Also 3 Minuten, nachdem die Ärzte eintreffen, kommt sie irgendwann dazu, dass sie auch zum Stuhl gehen kann. Insgesamt vergehen 13 Minuten, in denen natürlich logischerweise Svetlana Pironkova nichts machen kann. sie hat den Satzball, gewinnt den Satzball bei der Fortsetzung, der zweite Aufschlag fehl ist. Also Doppelfehler, Satzgewinn. Jetzt geht die zum Stuhl und geht raus. Und 8 Minuten später kommt sie wieder und beginnt den dritten Satz. Nachdem eigentlich Pironkova die bessere Spielerin im zweiten war, verliert die Punkt um Punkt, macht einen Fehler nach dem anderen, ist komplett raus aus der Nummer, hat 22 geschlagene Minuten warten müssen zwischen Satzball und Anfang dritter Satz Aufschlag. Und das ist für meine Begriffe, dass sowas möglich ist beim Tennis, halte ich für völlig daneben. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Mein Vorschlag wäre ganz klar, es gibt eine bestimmte Zeit, in der kann eine Spielerin oder ein Spieler im Rahmen der Regeln wieder fit werden. Schafft sie es nicht, darf sie natürlich behandelt werden, aber es muss ganz klar sein, der Sieg geht an die Gegnerin, an den Gegner. Punkt. Keines 10 Minuten Pause, warten, weggehen. Das ist eine Frechheit und Wettbewerbsverzerrung.
Wir sind schon im Two-Minute-Warning. Mir ist gerade noch eingefallen, dass im Rugby die Möglichkeit besteht, praktisch während des laufenden Spiels zu behandeln. Also da wird das Spiel gar nicht unterbrochen, sondern wird da behandelt, was ich ganz, ja, ganz interessant finde. Aber das ist natürlich jetzt auch nochmal ein anderer Punkt. Ich wollte noch kurz in die Premier League eintauchen. Das geht jetzt aber nur noch eine Minute, deswegen belasse
ich es einfach. Mach schnell, weil ich möchte noch Schweinsteiger kurz sagen.
Ja, dann belasse ich es bei Hull City gegen Manchester United. Beide mit 2 Siegen gestartet. Ich fand es einfach sensationell, wie es da gepisst hat und wie sich Hull City bis zum Schluss, bis in die Nachspielzeit gewehrt hat, gefightet hat. Leider nicht belohnt worden, aber klar, wenn United war die bessere Mannschaft.
Schweinsteiger gegen Finnland, ich weiß nicht, ob das der richtige Rahmen für ein Abschiedsspiel ist. Ich finde, hausgemacht klein. Aber die da waren, Kompliment an die Fans, haben ihm wirklich einen tollen Abschied bereitet. Die Tränen waren schön. Die Worte waren, glaube ich, noch nie seine Stärke, seine ganz große Stärke. Aber er war einfach auch, glaube ich, ziemlich verwirrt von der tollen Reaktion.
Ja, und dann muss man dann einfach mal sagen, das sind auf jeden Fall ehrliche Emotionen gewesen. Und wenn man sich dann da nicht zurückhalten kann und vor allem, was wichtiger ist, nicht zurückhalten will, dann ist es, denke ich, schon auch eine tolle Geschichte.
Nee, die Tränen sind toll. Ich finde, es war ja super, dass er da Gefühl gezeigt hat. Hätte vielleicht sogar in seiner Rede noch ein bisschen. Aber das war ja nie jetzt irgendwie. Ist ja auch okay.
Ja, nein,
ist gut. Aber die Zuschauer waren toll, finde ich.
Dingelingeling.
Ganz anders gelaufen, als ich es gedacht hätte.
Ja, naja, ist doch immer so, oder?
Ja, ich habe nicht gesagt, dass es schlechter ist. Nein. Aber anders.
Ich habe mir zwischendrin gedacht, oh verdammt, uns gehen die Themen aus.
Oder echt? Nee. Wäre schon noch, hätten wir alles auch noch, hätten zum Beispiel, ja, das jetzt zum Beispiel, ja. Ne? Seine Frau gewinnt auch nicht. Aber es ist wieder ein anderes Thema, darf man jetzt nicht sagen. Nee. Oh, die Ehe ist schön. Also, es ist ein tolles Paar, glaube ich. Darf man das sagen? Nee, ist eigentlich auch schon.
Das hat mit Sport nichts zu tun, das darfst du sagen.
Ja, stimmt, das darf ich sagen, ne?
Ja.
Willst du auch, New York sollte auch eine schöne Stadt für beide sein. Das ist auch noch.
Das ist alles, ja, das hat jetzt, also, das hat mit Sport gar nichts mehr zu tun, ne?
Nee.
Willst du die Klimaanlagendiskussion noch fortsetzen? Nee, oder?
Ich finde Klima super. Ich finde Klimaanlage sensationell. Das ist, bei mir kann es da nicht kalt genug sein. Ich vertrage es. Aber es ist schwierig, weil viele vertragen es wirklich überhaupt nicht. Aber die machen dann, also das kann ich dann auch nicht verstehen, warum dann einige wirklich bei extremer Hitze dafür sorgen, dass es in einem Studio irgendwie 40 Grad hat. Was daran toll sein soll, verstehe ich auch nie.
Nee. Aber also ich finde es im Auto auch super natürlich, wenn es ein bisschen kühler ist. Wie gesagt, ich mag es im Hotelzimmer nicht. Und ich habe mal in einer Redaktion gearbeitet, da hat es ungelogen draußen in der Redaktion 35 Grad gehabt. Das war unterm Dach, ist gar nicht so weit weg von Eurosport. Da in der Rosenheimer Straße in München, unterm Dach. Und zwar lange habe ich da gearbeitet und in den heißen Sommer. Nee, BLR und Radiodienst.
Achso, okay, also Redaktion, genau. Entschuldigung, ja,
und,
genau.
Und da hat es echt über 30 Grad, wir hatten ein Thermometer da stehen und die Studios waren natürlich klimatisiert. Und ich bin immer, habe was vertont, habe die Sportnachrichten angesprochen, komme wieder raus und denke mir, setz mich hin, gehe wirklich nur 10 Meter und denke mir, warum schwitze ich denn jetzt auf einmal? Weil der Temperatursprung, das waren halt wahrscheinlich 20 Grad Unterschied zwischen drinnen im Studio und draußen, war natürlich auch nicht gesund. Aber es war immer ganz witzig, weil also wenn du nicht weißt, warum du zu schwitzen anfängst, ist doch echt eine komische Situation. Und dann irgendwann bin ich draufgekommen, okay, weil halt der Temperaturunterschied so brutal ist, dass der Körper nicht damit klarkommt.
Du weißt ja deswegen auch immer die Regel im Auto, sagen wir mal plus, minus 5.
Ja.
5 bis 6.
Ja, kenne ich, ja. halten sich und manche auch überhaupt nicht dran. Das finde ich auch, wenn du in ein Auto reinkommst und da frierst du dann bei 30 Grad draußen, dass es nicht gesund sein kann, das ist völlig klar.
Ich habe das früher auch immer wieder gedacht, dass es super ist, wenn man es total runterkühlt. Und dann habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich, was dann irgendwann mal immer mehr darauf auch gewarnt wurde, Vorsicht und so, Körper kühlt zu sehr ab und so, bitte aufpassen, Klimaunterschiede und so auch nicht gut. Diese 5 bis 6 Grad unter dem Wert, den die Außentemperatur hat, das spürt man trotzdem ziemlich gut. Ne? Also selbst wenn es 34 Grad draußen hat, ist wirklich 28 kühlend im Auto. Man muss es nur mal ausprobieren. Man muss es nur mal, oder auch 25, wenn es draußen 31 hat oder so. Das funktioniert. Hätte ich nicht gedacht.
Es ist halt am Anfang immer so, wenn das Auto auch aufgeheizt ist, dass du eher willst, dass du das Auto auch ein bisschen runterkühlen willst und dann kannst du ein bisschen wieder nachgeben. Also so mache ich das immer, wie wenn du im Winter die Heizung halt erstmal aufdrehst und voll feuerst, damit es halt warm wird und dann wenn es warm ist, dann wieder ein bisschen zurückdrehen. Aber ich weiß nicht, ob das auch so schlau ist, aber das ist so ein bisschen meine Strategie.
Ich kann mich noch erinnern, früher, als meine Mutter mich oder mit mir zum... Meine Mutter war die Autofahrerin, mein Vater hat keinen Führerschein, war da nie gewollt. Ich denke mal, es ist auch besser so für alle Beteiligten. Und meine Mutter hatte so einen schönen Alpha, roten schönen Alpha mit Leder. Und wir sind dann zum Schwimmbad gefahren und dann kann ich mich noch erinnern, dass also diese Ledersitze hinten, also unmöglich darauf zu sitzen, haben wir natürlich eine Decke drüber gelegt. Aber man hat auch immer noch Fenster aufgemacht, um Luft reinzulassen. Kannst du dich an sowas noch erinnern? Man hat einfach alle Fenster aufgerissen, damit es erstmal kühl wird. Ich weiß gar nicht, ob es damals noch keine Klimaanlagen gab.
Ja, also da kann ich mich schon auch dran erinnern. Und also hier wird es teilweise immer noch praktiziert und dann gibt es immer die Diskussion. Also wenn ich sage, wird praktiziert, dann bin ich nicht derjenige, der das macht. Aber dann gibt es immer die Diskussion, ja, also Klimaanlage und Fenster auf ist natürlich völliger Quatsch, weil du das dann rausbläst aus dem Fenster und dann, ja, wirst du die heiße Luft rauslassen, okay, dann halt die heiße Luft rauslassen mit offenen Fenstern und dann zu und dann Klimaanlage. Ja, es ist, wie gesagt, es ist halt teilweise, wenn das Auto so aufgeheizt ist und du gehst da rein und hast vorher, also wenn es zu Hause steht und du hast vergessen, die Türen aufzumachen und ein bisschen durchzulüften halt, gehst da rein und verbrennst dich bei einem Steuer. Das ist natürlich da, dass man da nicht gerne drin sitzt, ist ja auch klar.
Ihr seht und ihr hört, ist natürlich, wenn man so ein Riesenanwesen hat wie Fetzer, dann kann man zu Hause einfach mal die Türen aufmachen, damit es schön durchlüftet. Das ist natürlich, sagen wir mal, im reinen normalen Verkehr sozusagen nicht ganz so einfach, vor der Haustür in einem Mietshaus jetzt da immer durchzulüften. Aber Christoph, ich bin sagen, Fetzer toll. Stark.
Ja.
Geht dann nachts um, ich sehe das schon, da gehst du dann mit einem Morgenmantel raus und sagst du, jetzt lüft dich mal vor für morgen.
Klar, nach der Zigarre vielleicht.
Ja, genau.
Whiskyglas teilweise
mit dem Glas noch in der Hand. Whiskyglas
noch leicht schwenkend in der Hand.
Ja, ja, genau.
Nee, aber
ja,
der entscheidende Unterschied Fasnacht ist nicht Anwesen und Mietwohnung, sondern der entscheidende Unterschied ist einfach Stadt und Land. Das ist der Unterschied. Ja. Auf dem Land kann man sein Auto so hinstellen, dass dir keiner die Seitentür wegbrennt, wenn du mal die Tür ein bisschen auflässt, weil nämlich die ganze Zeit keiner vorbeikommt.
Das ist der große Vorteil. Nun muss man aber sagen, Vorsicht bitte, du schließt schon immer zu, also nicht, dass einer denkt, wenn er ein Auto braucht, mal eben vorbeischauen, da ist die Tür sicherlich auf, ne? Du machst das schon.
Nein.
Ja, muss man natürlich auch sagen. Ich sehe gerade ein tolles Bild, aber das ist natürlich, darf ich jetzt wieder nicht sagen, das ist inhaltlich. Ich sehe Nebel im Arthur Ashe Stadium, unter dem geschlossenen Dach. Das sind Nebelschwaden, die da so hochziehen.
Phänomenal. Wenn jetzt jemand live dabei wäre, dann müsst ihr einfach hinschalten zu euch auf Eurosport. Aber
es ist halt das Problem, jetzt den Player müsste anmachen.
Ja, genau.
Weil es ist jetzt ja vorbei, jetzt wartet man auf die Night Session.
Ja,
ich darf ja nicht. Es steigt da was auf. Es ist weg. Der Rauch hat sich wieder gelichtet sozusagen hier.
Du haust dich jetzt auch nächsten Nächte wieder vors Mikro und machst die US Open, oder? Finde ich schon richtig.
Ich mache immer das zweite Night Session Match und dann noch anschließend ein Wake-Up Call, wo wir ein bisschen zusammenfassen mit der Kollegin Michaela Sachenbacher zusammen.
Ja, ja. Schön.
Also ich habe immer die zweite Night Session, aber es ist natürlich so, weil man ja nie weiß, was im ersten Match passiert, ist sozusagen...
Weiß ja nicht, wann es losgeht.
Muss man immer schon, also ja. Ist so, dass zwar 1 Uhr geht's los mit dem ersten Match, aber du weißt ja nie. Also kann ja sein, dass es irgendwie schnell geht oder sich eine verletzt oder so. Also so, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde nach Beginn des ersten Matches bin ich dann schon eine halbe Stunde ungefähr da. Also das, der Wahnsinn war, Montag war wirklich extrem, 1 Uhr 30 dort, 1 Uhr da war ich und bin um 9 Uhr wieder raus. Um 9 Uhr war ich zu Hause. Weil es sich verzögert hatte durch diese Geschichte mit Phil Collins. War aber klar, dass es länger dauert, bis es losgeht. Und dann hat es aber davor auch schon ein bisschen länger gedauert und das Match war auch eher ein bisschen länger davor. Das war nämlich dann ein Herrenmatch davor. Und dann das Damenmatch hatte ich dann und das hat sich ein bisschen hingezogen. Aber ist das nicht auch inhaltlich jetzt?
Nee, das, über deine Arbeit kannst du schon sprechen.
Also, ach so, da kann man immer. Okay.
Ja, wenn du hinfährst und wieder zurückkommst. Dann.
So. Okay, verstehe, ja. Also das war. Damit ist natürlich auch klar, also dass ich nicht in New York bin.
Ich kann sagen, das ist doch eigentlich ja, cool, dass wir schnell auf New York chatten, so um 12 und dann um 10 wieder zu Hause zu sein. Aber ja,
so. Ja. Das, mal eben schnell, ja. Naja, nun, also so sieht's aus. Ja, aber wie gesagt, der große Vorteil ist halt wirklich, dass ich da wirklich diese Nächte kann, mag, liebe und das ist okay. Das ist ja schon so, es gibt wenige, die so nachts tatsächlich so spot on, glaube ich, sind in unserer Branche. Es gibt ganz viele, die so morgens dann da wären, aber wenn ich so erinnere an Australian Open, da sind dann, wenn man hier ist, die Nachtschichten beginnen um 1 Uhr auch oder sind nochmal 4 Uhr oder so. Das ist echt für einige ziemlich heftig, muss ich sagen.
Ja.
Merkt man auch dann. Wie wäre es für dich? Du könntest es auch, gell?
Also
ein NHL-Spiel live oder schon, so wäre auch kein Problem.
Ja, Live-Kommentar hatte ich jetzt, glaube ich, echt noch nie in der Nacht. Aber ich hatte mal, also bei Vancouver 2010 habe ich 7 oder 8 Nachtschichten gearbeitet und musste da auch, also wirklich gearbeitet und auch produziert. Das fand ich schon ganz cool. Also das war halt einfach eine andere Herangehensweise und irgendwie auch so ein bisschen, ja, da bist du halt dann, sitzt halt dann zu 2/3 in der Redaktion. Das ist halt einfach mal ein ganz anderes Gefühl. Keiner arbeitet sonst. Außenrum auch.
Das Salt Lake City Feeling war das.
Genau, ja.
Aber nee, cool.
Aber also, ja, Live-Kommentar in der Nacht, ja, bei mir wäre es halt eher NHL oder American Football, vielleicht mal irgendwann, muss man mal sehen, ob das dann auch übertragen wird in Deutschland mit deutschem Kommentar. Aber das würde ich, da würde ich halt ein bisschen vorschlafen und dann, das machst du ja, glaube ich, auch so, oder? Also da kriegt man irgendwie eine Routine, wie man es am besten macht. Ja, das geht dann
auf jeden Fall.
Ja, das geht schon.
Ich kann sowieso immer schlafen. Also das ist der große Vorteil irgendwie. Und es hat noch einen immensen anderen Vorteil, man bekommt tatsächlich auch dort, wo sonst keine Parkplätze sind, morgens dann beim Nachhausekommen Parkplätze.
Genau, und kannst sogar die Türen offen lassen, wenn es heiß ist.
Wahrscheinlich. Ich könnte sogar... Wenn ich ein paar Leute hinstelle und sage, passt bitte auf, könnte ich sogar die Türen offen lassen. Genau, dann kommt der ganze Staub und der ganze Dreck von der Hauptstraße kommt dann ins Auto. Ist auch, glaube ich, extrem gesund, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist schöne Idee von dir.
Ja,
also, dass du so nochmal mit so einer schönen Idee nochmal rausgehst, ist für mich ist fast nicht zu glauben eigentlich. Ja. Bevor du die Zigarre anmachst und mal eben eine Runde drehst.
Genau, das mache ich jetzt dann noch und deswegen können wir hier zusperren eigentlich, oder?
Ja, wir sperren sozusagen zu.
Okay.
Da habe ich gesagt, dass Görges ausgeschieden ist, ja. Das kann ich nochmal sagen, weil das war ja sozusagen der Anfang.
Ja, gut, dann
hast du. Oder
süß raus.
Habe ich, glaube ich, sogar gesagt.
Haben wir es rund gemacht.
Jetzt kommt der Lieblingsteil von mir.
Ja,
also nicht ganz, aber jetzt kommt ein schöner Teil.
Kannst du eigentlich auflegen jetzt.
Nee, du willst das immer, aber das... Ladies and Gentlemen, it's time for famous last words. Jetzt gleich kommt... Wenn es sozusagen, früher hieß es immer im Radio, holt euch was zu schreiben, dann müsste ich sagen, holt euch was zum Aufnehmen, weil das kann man gar nicht mitschreiben. Diese Check-Chat, Pockpots, Pots, die Checkpots, Pots, Sex, Sexy, Fetzi, Sex, Jackpot, Pot, at Check M. Hier ist Christoph Fetzer, the Fetzer Man.
Freunde der Sonne, das war Fasnacht und Fetzer. Fasnacht, Dankeschön. Ciao, ciao.
Nee, bye, ich höre dir zu. Hättest du gerne.
Nee, ich hab mich schon verabschiedet. Ich lasse das alles weg heute, einfach mal so.
Nein, das glaube ich nicht, weil kannst du nicht. Oder du sagst mir und ich sag's dir. Ich sag's auch mal. Weißt du, so sagen Sie bitte Folgendes nach.
Genau.
Ich werde mich immer, wie heißt es irgendwie, hiermit schwöre ich.
Okay.
Keine Ahnung.
Alle Episoden?
Alle Episoden?
Hört ihr auf www.checkpot.fm.
Hört ihr auf www.checkpot.fm.
Oder mit eurem Podcatcher. Erkläre ich dir später, was es ist.
Oder mit eurem Podcatcher.
Der Twitter-Account @check_pod.
Der Twitter-Account @check_pod.
Meiner, also deiner, Fetzi6, deiner, also meiner.
Nicht meiner, sondern seiner.
Nicht, seiner.
Genau,
seiner. Facebook-Seite www.facebook.de/der-Vorcheck.
Wahnsinn. Facebook-Seite www.facebook.de/der-Vorcheck.
Kommentare auf www.checkpot.fm. Danke dafür für die letzten und bitte auch gerne weitere.
Kommentare dafür auf www.checkpot.fm. Danke dafür für die letzten und gerne auch weitere.
Ich bin Christoph Fetzer.
Du bist Christoph Fetzer.
Er ist Oliver Fasnacht.
Das war Fasnacht und Fetzer.
Genau. Danke fürs Zuhören. Bye. Bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.